und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema: gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache. Wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 142. Heute geht es um das Thema, wie kann ich mit Kommentaren zu Ernährung und Gewicht umgehen? Und wir hatten ja letzte Woche das Thema im Podcast, ob ein Gewichtsverlust den Stoffwechsel verbessert. Und wir haben Argumente gesucht aus Sicht von Privatpersonen und GesundheitsdienstleisterInnen, was denn für und gegen einen gewichtsneutralen Ansatz in der Gesundheitsversorgung spricht. Und ich hatte das letzte Woche so ganz kurz angerissen. Du musst nicht diskutieren. Wenn jemand nicht ready, reachable und teachable ist, dann bringt das nichts. Dann wirst du wahrscheinlich deine Zeit verschwenden und deine Argumente oder deine Sichtweise, deine Perspektive, die wird gar nicht bei der anderen Person ankommen. Und dann gibt's natürlich auch immer wieder Leute, die meinen, sie haben halt 100.000-prozentig recht und die möchten sich gar nicht darauf einlassen, mal die Welt aus deiner Sichtweise zu sehen, aus deiner Perspektive zu sehen. Und da ist es dann oft sinnvoll, wirkungsvolle Grenzen zu setzen und manchmal ist es auch einfach gar nicht sinnvoll zu diskutieren. Und genau darum wird es in der Episode gehen. Wie gehst du mit Kommentaren um? Wie setzt du wirkungsvolle Grenzen? Und wie entscheidest du für dich, ob eine Diskussion überhaupt sinnvoll ist? Und bevor wir anfangen, noch eine ganz wichtige Sache. Die Episode heißt, wie kann ich mit Kommentaren zur Ernährung und Gewicht umgehen? Das heißt nicht, dass du so damit umgehen sollst oder musst. Wie immer bekommst du von mir hier Impulse und du wählst dir genau das aus, was du brauchst. Und es wird eventuell auch von einem Tag auf den anderen oder vielleicht sogar von einer Minute auf die andere was völlig Unterschiedliches sein. Und auch das ist okay. Du darfst dir immer wieder neu überlegen, was brauche ich gerade, wo sind meine Grenzen und auch dieses Grenzen setzen. Das ist was, was fließend immer wieder passiert. Also es ist nicht so, dass du einmal hier diese Grenze setzt und dann wird die unumstößlich für den Rest deines Lebens gelten, sondern das kann auch immer sein, dass sich Grenzen wieder verschieben. Und ich merke das ganz oft wirklich, wenn ich Menschen begleite in den Beratungen, im Coaching, im Mentoring, wie sich die Grenzen so verschieben, dass für die Person mehr Selbstfürsorge möglich ist. Und das ist natürlich ein total schönes Gefühl auch für mich, das so mitzuerleben. So, die Frage ist, warum müssen wir das denn überhaupt diskutieren? Also Kommentare zu Körpergewicht und Essverhalten, warum müssen denn die überhaupt sein? Und ich werde es ja ganz oft gefragt und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir das abschaffen. Also dass wir einfach nicht mehr Körper oder Gewicht oder Aussehen oder das Essverhalten oder was jemand auf dem Teller hat, kommentieren. Und das ist auch immer ganz witzig, wenn ich zum Beispiel irgendwie am Buffet anstehe und die Person vor oder hinter mir weiß, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, dann wird es ganz oft kommentiert, was sie selbst auf dem Teller hat. So dieses, oh ja, aber ne, also heute ist ja eine Ausnahme. Und ich sage dann immer, mir ist das völlig wurscht, was du isst. Hauptsache, du genießt es. Hauptsache, du fühlst dich da gut dabei. So, aber ne, das ist jetzt das Wunschkonzert. Das wäre schön, wenn das so wäre, wenn es einfach kein Thema wäre. Es ist es aber, weil wir in der Welt leben, in der wir leben. Und deshalb habe ich mich jetzt mal gefragt, was ist denn überhaupt die Intention, wenn jemand Essverhalten oder Gewicht kommentiert? Und ich habe mir dann gedacht, ja, das kann entweder positiv sein oder negativ oder vielleicht auch unbewusst passieren. Also was ist, wenn es jemand positiv meint, also wenn es jemand gut meint? Es kann dann zum Beispiel sein, dass sich die Person Sorgen macht um die Gesundheit der anderen Person und glaubt, dass das Ernährungsverhalten oder der körperliche Zustand ein Gesundheitsrisiko darstellen könnte. Und ganz oft ist es auch so, dass die Person vielleicht eine ähnliche Geschichte hat oder ja, meint zu wissen, was die richtige Lösung ist. Vielleicht hat sie auch eine persönliche Lösung gefunden, von der sie glaubt, ne, nur weil sie dann für sie funktioniert, dass es auch für alle anderen funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass jemand eine positive Veränderung wahrgenommen hat und da eine Anerkennung für ausdrücken will. Oder vielleicht ist es auch jemandem, ja, gar nicht bewusst, da kommen wir gleich noch dazu, aber diese positive Intention kann natürlich sein, dass jemand dieses Kompliment dir machen möchte und gar nicht drüber nachdenkt, was dieses Kompliment dann vielleicht noch transportiert. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Es gibt natürlich auch eine negative Intention, warum jemand Gewicht oder Körper oder Essen kommentieren möchte. Also es kann auch sein, dass die kommentierende Person das Bedürfnis hat, die andere Person zu kritisieren oder zu kontrollieren. Und sowas passiert oft aus einem eigenen Unsicherheitsgefühl heraus oder auch nach einem Bedürfnis nach Überlegenheit. Und es kann beispielsweise auch dazu dienen, die andere Person zu beschämen oder zu manipulieren, um sie dann zu bestimmten Verhaltensänderungen zu zwingen. Und was, glaube ich, auch ganz oft der Fall ist, ist, dass es unbewusst passiert. Also manche Menschen machen Kommentare aufgrund von unbewussten Vorurteilen oder Stereotypen über Ernährung, über Körperbilder. Und was mir dann ganz oft auch dabei hilft, wenn jetzt jemand mich kommentiert, ist der Gedanke, aha, da projiziert wahrscheinlich jemand die eigene Unsicherheit, vielleicht auch die eigenen Komplexe auf andere, also auf mich in dem Fall, indem sie dann mein Verhalten oder mein Aussehen kommentiert. Und vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, wie ihre Kommentare bei anderen ankommen und welchen emotionalen Einfluss sie haben können. Und ich denke, es ist ganz sinnvoll, sich mal so diese Intention zu überlegen, weil auch das wieder dabei hilft, sich von solchen Kommentaren zu distanzieren. Denn die Frage ist ja, sind Kommentare hilfreich? Und ich muss halt leider sagen, gut gemeint ist oft nicht gut gemacht und dann auch leider unangebracht. Und es kann halt unter Umständen wirklich das Gegenteil bewirken. Also möglicherweise möchte eine Person, die sich um eine andere Person sorgt, diese Sorge mit so einem gut gemeinten Kommentar ausdrücken. Und dann geht es aber völlig nach hinten los, weil das ja bei der kommentierten Person eine Art Reaktanzeffekt auslöst. Also das ist so dieses typische, du willst mir was verbieten, du willst mir was wegnehmen, dann mache ich das jetzt erst recht. Und das ist jetzt oft nichts, wofür wir uns bewusst entscheiden, sondern das ist so eine zutiefst menschliche Verhaltensweise als Reaktion auf Verbote. Und es kann natürlich auch sein, dass solche Kommentare der seelischen Gesundheit schaden, weil du weißt nie, was wirklich die Geschichte einer Person ist, was die Person vielleicht erlebt hat, was sie im Gepäck hat und auf welchen fruchtbaren Boden ein unbedachter und vielleicht ne, gut gemeinter, in Anführungszeichen, Kommentar fällt. Also heute geht es um das Thema Sprache, heute geht es um das Thema Kommunikation und da macht es jetzt nicht so viel Sinn, diese Podcast-Episode in Wissenschaft und Psyche zu gliedern. Deshalb habe ich mir überlegt, wir schauen uns jetzt erstmal an, welche 4 Möglichkeiten es gibt, um mit Kommentaren zur Ernährung und Gewicht umzugehen und im zweiten Teil schauen wir dann, wann es nicht sinnvoll ist, zu diskutieren. So, dann zum Teil 1. Welche 4 Möglichkeiten habe ich, um mit Kommentaren zur Ernährung und Gewicht umzugehen? Das gilt im Prinzip für alles andere auch, also für alle anderen Themen auch. Wir sind im Ist doch was du willst Podcast. Das heißt, wir konzentrieren uns heute auf die Kommentare zu Ernährung und Gewicht. Und es kann je nach Situation sein, dass du unterschiedlich reagieren willst oder sogar musst. Und selbst in derselben Situation an zwei verschiedenen Tagen kann deine Antwort unterschiedlich sein. Du darfst auch deine Meinung ändern. Nichts ist in Stein gemeißelt. Und ich habe jetzt 4 Strategien für dich, die dir je nach Tagesform und auch je nachdem, was du für Ziele vielleicht hast, dabei helfen können, dich je nach Situation zu entscheiden, wie du reagieren möchtest. Die erste Möglichkeit ist, du verlässt oder du vermeidest die Situation. Manchmal hast du vielleicht einfach nicht die Kraft, dich verbal zu wehren oder aktiv für dich einzustehen, ohne dir selbst damit zu schaden. Und das ist völlig okay. Manchmal ist Rückzug auch die bessere Strategie als Angriff. Und was mir auch ganz wichtig ist, Selbstschutz geht immer vor. Sich von negativen oder toxischen Kommentaren abzugrenzen und sich selbst zu schützen, ist manchmal die einzige Option. Also beispielsweise, wenn du auf einer Party bist und es geht um die neueste Diät, kannst du einfach sagen, ich muss mal auf Toilette gehen oder ich muss was in der Küche holen oder ich wollte noch mit jemand anders sprechen oder du musst auch gar nichts sagen. Du kannst auch einfach alle nochmal anlächeln und dann dich umdrehen und weggehen. Du musst auch gar nicht lächeln, selbstverständlich. Also du kannst auch einfach weggehen. Und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass nicht für jede Person beispielsweise die Familie ein Rückzugsort ist. Also Blutsverwandtschaft hin oder her. Wenn es immer wieder dazu kommt, dass in der Familiensituation belastende Kommentare gemacht werden, dann kann es auch wirklich hilfreich sein, sich Unterstützung beispielsweise durch eine Therapeutin oder eine Beraterin zu suchen. Und dieses Verlassen oder Vermeiden der Situation, das ist natürlich jetzt kein Aufruf, sich irgendwie daheim zu verstecken oder nicht mehr am Leben teilzunehmen. Also das bitte nicht falsch verstehen. Es geht schon darum, rauszugehen, teilzuhaben, in die Verbindung zu gehen. Aber nicht mit jeder Person ist es möglich oder machbar oder sinnvoll. Wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, aus der Situation beispielsweise rauszugehen oder weil du dich vielleicht auch nicht traust, dann kann es auch sein, dass dir die zweite Option hilfreich ist, du wechselst das Thema. Also es gibt ja beispielsweise auch Situationen, denen kann man einfach nicht entgehen und trotzdem musst du dir nicht alles anhören oder du musst dir auch nicht alles gefallen lassen und du kannst im Prinzip einfach auch jemanden in den Satz fallen. Also du musst auch niemanden ausreden lassen, wenn das dir jetzt unangenehm ist und kannst zum Beispiel sowas sagen, oh, weißt du was, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen letzte Woche, da würde ich dir gerne was darüber erzählen oder oh, ich hätte mal Lust, wieder ins Kino zu gehen, vielleicht den und den Film, hat den schon jemand gesehen? Oder du kannst dich übers Wetter unterhalten, also letztendlich kannst du dich immer übers Wetter unterhalten, um das Thema zu wechseln oder vielleicht verkraulst du damit auch die anderen und dann verlassen die Situation und dann hast du vielleicht so ein Win-Win. Nee, also kleiner Scherz am Rande hier. Du musst es nicht diskutieren, du musst es nicht aushalten. Du kannst aus der Situation rausgehen und wenn dir das nicht möglich ist, dann kannst du beispielsweise auch ein anderes Thema ansprechen, weil in der Regel, selbst wenn jemand ohne Punkt und Komma redet, die Person wird irgendwann mal Luft holen müssen und das ist dann deine Chance. Die dritte Strategie, das ist was ich ganz oft im beruflichen Kontext mache. Ich rege zum Nachdenken an. Manchmal ist eine Konfrontation in bestimmten Situationen unangenehm oder sie ist nicht angemessen oder sie führt vielleicht zu Widerständen. Also sie führt zu einer Situation, dass dir die andere Person zum Beispiel gar nicht mehr zuhören will. Und mir ist es zum Beispiel immer sehr wichtig, gerade wenn ich auch in Seminaren bin, wo Fachkräfte auch anwesend sind, wo KollegInnen anwesend sind, dann ist es mir wichtig, meinen Standpunkt deutlich zu machen. Also auch zu sagen, ich arbeite gewichtsneutral, ich halte nicht besonders viel davon, den Fokus so ausschließlich aufs Gewicht zu legen und versuche dann immer eher so ein bisschen Neugierde zu wecken oder zum Nachdenken anzuregen. und dann wirklich auch die Menschen einzuladen, so dieses, ja, ich habe das früher auch gedacht, ich kann total verstehen, was du meinst, ich kann das total nachvollziehen. Und mittlerweile ist es so, dass ich das Thema aber so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehe. Oder dass ich zum Beispiel den Satz sage, ja, das kann so sein, es könnte aber auch anders sein. Wollen wir mal uns ein Spiel draus machen, da mal reinzudenken, ne, wie es auch anders sein könnte. Oder du kannst beispielsweise auch immer die Kommentierenden bitten, über die Motivation nachzudenken, warum sie das jetzt zum Beispiel gerade gesagt haben und welchen möglichen Effekt ihre Worte haben. Also gerade auch als BehandlerIn ist es wichtig, sich immer wieder auch selbst zu reflektieren. Und ich weiß, dass ich da auch immer wieder mal Fehler mache, weil meine Lebensrealität möglicherweise ganz anders ist als die der Person mir gegenüber. Und sich da aber auch immer ganz empathisch in die andere Person reinzuversetzen, so gut man das halt kann, und sich dann zu überlegen, okay, wie könnten meine Worte jetzt vielleicht auf sie wirken? Und ja, ich bin da schon in das ein oder andere Fettnäpfchen reingetappt. Und da dann aber auch wirklich ganz mitfühlend zu sich sein und zu sagen, okay, ich mache Fehler, auch das ist menschlich, aber ich möchte ja dazulernen. Und wenn ich was falsch mache, würdest du mir da ganz wertschätzend eine Rückmeldung geben, dass ich es in Zukunft besser machen kann. Und sich da einfach so ein bisschen in der Mitte treffen, die Diskussion öffnen, ein Gespräch zulassen und sich natürlich am besten immer wertschätzend begegnen. Und trotzdem kann man ja den eigenen Standpunkt deutlich machen und zu sagen, okay, ich denke das und du denkst das. Und wir sind erwachsene Menschen, können trotzdem freundlich und höflich miteinander umgehen. Oder manchmal kann es auch sein, dass ich auf Krawall gebürstet bin und dann gehe ich auf Konfrontation. Also das ist die Möglichkeit 4. Und gerade in der Familie ist es oft so, dass man andere Personen ständig an die eigenen Grenzen erinnern muss. Und da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen sind da wirklich der Schlüssel und bringen dich zum Ziel. Also ich habe irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass in meiner Gegenwart Körper kommentiert werden. Ich möchte nicht, dass Essverhalten kommentiert wird. Ich möchte das vor allem auch nicht, dass es vor meinen Kindern kommentiert wird. Bitte respektiert das. Und dann habe ich einfach immer wieder und immer wieder diese Schallplatte abgespielt, bis es einfach allen zu anstrengend wurde, sich da ständig mit mir drüber zu unterhalten. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie noch Körper und Essverhalten kommentieren, wenn ich nicht dabei bin. Aber zumindest in meiner Gegenwart machen sie es nicht. Und da bin ich schon sehr zufrieden. Du musst aber auch nicht ständig kostenlose Bildungsarbeit leisten. Das ist auch ganz wichtig, dass du nicht das Gefühl haben musst, du musst immer wieder, ja, deine Grenzen aufzeigen und es dann super gut erklären. Wenn die Menschen nicht bereit sind, nicht belehrbar oder einfach unerreichbar sind, dann verschwendest du vielleicht auch nur deine Zeit und Energie. Also überleg dir wirklich genau, welche Schlachten du schlagen willst und wähl im Zweifelsfall auch lieber eine von den anderen Möglichkeiten. Deine mentale Gesundheit hat immer Priorität vor jeglichem Aktivismus. Wir wissen, Sprache ist mächtig. Und Sprache macht etwas mit uns, egal ob wir sie aussprechen oder ob wir sie hören. Und hier darfst du dich auch in deinen kleinen Schutzraum zurückziehen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, nicht teilzuhaben am Leben, sondern es geht darum, dich selbst zu schützen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und wenn du dann noch Energie hast und Kapazitäten, dann kannst du schauen, ob du eventuell auch noch was tun kannst für die Personen in deiner Umgebung oder für die Personen, die halt heute oder im Moment nicht die Kraft und die Kapazität haben, um irgendwelche Schlachten zu schlagen, die gerade in ihrem Schutzraum sein müssen, um ja sich selbst zu schützen. Und deshalb ist mein Impuls oder meine Empfehlung wirklich, fang bei dir selbst an, nicht um jeden Preis, aber halt da, wo du kannst. Und meide beispielsweise, wenn es geht, diskriminierende oder beleidigende Sprache. Und zwar ganz unabhängig davon, ob jetzt die Menschen, also Menschen, die das betrifft, dabei sind oder nicht. Und das habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, das immer zu tun, wenn es möglich ist, damit mir das wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und wenn du kannst, dann kannst du auch andere Personen auf ihre problematische Sprache aufmerksam machen. Das ist auch nicht immer schön. Es kann sein, dass du dann anstrengend für andere bist. Und da kannst du dir dann auch wieder überlegen, halte ich das heute aus? Weil dir vielleicht da auch ein bisschen Ablehnung entgegenkommt. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich es in meiner Gegenwart nicht mehr tolerieren möchte, dass das Essverhalten und die Körper anderer Menschen kommentiert werden. Aber ich habe mich auch dazu entschieden, dass ich beispielsweise meinen eigenen Körper und was ich esse nicht mehr kommentieren möchte. Auch das klappt nicht immer 100.000-prozentig. Manchmal gebe ich dann doch einen Kommentar ab, wenn sich irgendwie mein Kind das 10. Mal jetzt einen Ketchup-See auf den Teller macht. Ich versuche den dann runter zu schlucken, weil ich einfach weiß, dass es nicht hilfreich ist und manchmal passiert es dann aber trotzdem. Und dann aber da auch wieder darüber zu sprechen, warum das jetzt vielleicht passiert ist und was da das Gefühl dahinter ist, was vielleicht die, ja, was da einfach dahinter steckt. Oder auch einfach zu sagen, okay, Eltern machen auch mal Fehler oder sagen auch mal irgendwelche Dinge, die ich vielleicht lieber nicht gesagt hätte. Und das ist sicher auch anstrengend zu Beginn, gerade sich so mit der Sprache auch zu beschäftigen. Und es wird auch für dein Umfeld anstrengend sein, wenn du das jedes Mal in eine Diskussion verwickelst. Aber wenn du es halt wirklich jedes Mal machst, wenn du da beharrlich bist, dann lässt es auch die Lernkurve sehr nach oben schießen. Und irgendwann hören dann tatsächlich auch die Menschen auf, diese Kommentare rauszuhauen. Ich habe mehrere Klientinnen auch schon gehabt, die gemeint haben, okay, es ist ja schön, wenn das bei deiner Familie funktioniert hat. Bei mir funktioniert das auf jeden Fall nicht. Und dann hat's doch geklappt. Und wie gesagt, wenn es halt überhaupt nicht klappt, wenn jemand überhaupt nicht darauf eingehen möchte, was du dir wünschst oder was deine Bedürfnisse sind, dann muss man halt auch wirklich mal sagen, Blutsverwandtschaft hin oder her, dann ist die Frage, ob du wirklich mit dieser Person auch deine Zeit verbringen möchtest. Und was mir da jetzt in dem Kontext auch noch einfällt, und zwar habe ich ein Reel geschickt bekommen von einer meiner Mentees und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass eine Psychologin mit großer Reichweite ein Reel gemacht hat, wie man reagieren kann, wenn Kinder zum Beispiel Körper von dicken Personen kommentieren. Und sie hat mich gefragt, ob ich darauf reagieren will. Und ich hatte an dem Tag einfach die Kapazität nicht. Also ich konnte da nicht drauf reagieren. Ich bekomme jeden Tag viele solcher Dinge geschickt und ich könnte auch wirklich 40 Stunden die Woche voll damit machen, auf Reels und Sachen zu reagieren, die mir geschickt werden. Und ich dachte mir jetzt, okay, an dem Tag hatte ich jetzt die Kapazität nicht. Ich hatte einfach die Energie nicht. Da war so viel, weil wenn ich dann kommentiere, muss ich ja auch wieder davon ausgehen, dass dann da wieder Kommentare kommen, die ich dann auch wieder lesen darf, dass vielleicht jemand auch auf mein Profil geht, dass ich im schlimmsten Fall einen Shitstorm bekomme. Und das wäre an dem Tag einfach nicht gegangen. Und deshalb dachte ich, ich spreche das hier jetzt mal im Podcast kurz an. Die Psychologin hat ein Reel gemacht, wo ein Kind einen mehrgewichtigen Körper kommentiert hat. Und es ist wirklich ein klarer Fall von gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Also das Reel geht so los, dass das Kind den dicken Körper einer Person kommentiert und sie sagt dann, wir sollen alle Menschen annehmen, wie sie sind, ohne sie abzuwerten. Und sagt dann aber im gleichen Atemzug, ja, manche Menschen sind ja dicker, weil sie Medikamente nehmen. Oder es könnte ja auch sein, dass die Person sich unwohl fühlt. Deshalb ist es jetzt nicht gut, das zu kommentieren. Und die Intention dahinter ist, dass Kinder wertfrei durchs Leben gehen. Ich frage mich aber, wie denn ein Kind da Einfühlungsvermögen entwickeln soll und nicht in die Verurteilung gehen soll, wenn sie in diesem Reel indirekt fettfeindliche Strukturen verstärkt. Was meine ich damit? Sie sagt zum Beispiel, vielleicht fühlt sich ja die Person nicht gut. Das bedeutet, dick sein wird indirekt abgewertet, weil ja impliziert wird, dass sich die Person auf keinen Fall gut in ihrer Haut fühlen kann, weil sie ja dick ist, sie kann nicht glücklich sein und auf jeden Fall so dieses Mindset haben muss, in Anführungszeichen, ihre Situation ändern zu wollen, aber sie kann es ja vielleicht nicht, weil sie Medikamente nimmt. Und ich muss halt leider sagen, das ist alles andere als wertfrei. Und ja, vielleicht lernen die Kinder höflich zu sein, wenn die sich dieses Reel angucken oder wenn die Eltern sich dieses Reel angucken. Und es gibt viele Menschen, die sind nicht höflich, die sind nicht respektvoll. Also es ist immerhin schon mal besser, höflich zu sein, als jemanden zu beschämen. Aber die Frage ist halt, trifft sie die Intention damit, dass Kinder wertfrei durchs Leben gehen? Und ich sage nein. Also ich sage eher, dass so das als unangenehmes Thema so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Und ich zum Beispiel würde halt meine Kinder eher fragen, warum ist es so wichtig für dich? Warum möchtest du das laut aussprechen? Wir haben doch heute schon zigmal schlanke oder dünne Menschen gesehen. Da hast du ja auch nichts gesagt. Warum denn? Würdest du wollen, dass dein Körper kommentiert wird? Also ich würde versuchen, in eine Unterhaltung zu gehen, in der es plötzlich um Gefühle geht, ja, um beispielsweise unsere eigenen Bewertungen und wie wir die in die Welt raustragen. Und ich würde beispielsweise darüber sprechen, dass alle Menschen unterschiedlich sind, dass Vielfalt etwas Schönes ist. Ich kann da auch immer nur bei Kindern den Vergleich zu Pflanzen oder zu Hunden empfehlen, sowas wie, würdest du dir wünschen, dass alle Pflanzen gleich aussehen? Stell dir doch mal eine Blumenwiese vor. Es gibt so viele unterschiedliche Blumen und die stehen da einfach nur und die machen uns Freude. Da fragt sich die Blume auch nicht, ob sie besonders schön ist. Und Vielfalt ist einfach sowas Tolles, sowas Interessantes. Das wäre ja auch total langweilig, wenn alle Hunde gleich aussehen würden. Und man kann tatsächlich schon im kleinsten Alter auch darüber sprechen, dass Dicksein leider als etwas Schlechtes in unserer Gesellschaft angesehen wird und dass es nicht okay ist. Und nicht hier wieder dieses, ja, sie kann ja nichts dafür. Nee, das ist scheißegal. Die Gründe, warum eine Person dick ist, die tun hier erstmal überhaupt nichts zur Sache. Und das verstehen schon kleine Kinder, dass es nicht okay ist, Menschen anzuschauen und aufgrund ihres Aussehens sich eine Meinung zu bilden und die dann auch noch kundzutun und Menschen damit zu beschämen oder zu verletzen. Und ich vermittle meinen Kindern mittlerweile, dass wir Körper- und Essverhalten nicht kommentieren. Und es klappt auch nicht immer, aber wie gesagt, man kann danach in die Unterhaltung gehen und dann auch wieder die Diskussion mehr auf die Gefühle lenken, als jetzt beispielsweise auf das Aussehen. Und wenn jetzt Kinder so ganz klein sind, dann möchten sie das vielleicht einfach nur feststellen. Da entdecken sie die Welt oder da fangen sie an zu sprechen. Und auch da hast du die Möglichkeit, das in einen neutralen Kontext zu setzen. Wenn zum Beispiel ein Kind sagt, guck mal, Mama, die Frau da hinten, die ist so dick. Und dann sagst du, ja, die Frau ist dick. Also du kannst es bestätigen. Und dann kannst du sowas sagen wie, guck mal, die Frau da hinten, die hat braune Haare. Schau mal, die Person da vorne, die hat blaue Fingernägel. Aber mir persönlich, mir ist das gar nicht so wichtig, weil ich finde es viel interessanter, was zum Beispiel jemand denkt oder welche Hobbys jemand hat oder für was sich die Person interessiert oder ob vielleicht die Person ihren Kindern abends vorliest. Und dann kannst du die Frage wieder zurückgeben. Was ist denn dir da wichtiger? Wie die Mama aussieht, wenn sie euch abends vorliest oder dass sie bei der Lama-Gang jedem Lama eine andere Stimme geben kann und dass wir dann ganz viel Spaß haben. Und dann kommt natürlich, ja, die Stimme, das ist ja egal, wie ich da aussehe. Hauptsache, ich kann diese Lamas gut nachmachen. Und dann sind die Kinder ganz plötzlich in einem ganz anderen Gefühl. Die denken dann, oder die denken das nicht, aber das ist so, das Unbewusste, was da abläuft, ist dieses Gefühl, ich werde gesehen, ich werde bestätigt, aber vielleicht ist es gar nicht so wichtig, vielleicht kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Und wir halten uns ja als Erwachsene oft für so überlegen, aber wir dürfen Kindern so viel mehr auf Augenhöhe begegnen. Die verstehen oft so viel mehr als wir und wir dürfen uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir unsere Kinder unbewusst prägen, wie wir auf die Welt schauen und wie wir die Welt sehen. Und falls du jetzt weißt, von wem dieses Reel ist, von dem ich gerade gesprochen habe, dann kommentiere oder verlinke das bitte nicht unter dem heutigen Post. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Ich möchte jetzt nicht, dass sich alle auf die eine Person stürzen. Ich bin sehr, sehr überzeugt, dass die Intention wirklich eine gute war von ihr. Und du kannst ihr beispielsweise die Podcast-Episode hier in ihre DMs schicken. Und unter dem Reel sind mittlerweile auch viele, viele Kommentare, die das sehr auch in diese Richtung gehen, die auch sehr wertschätzend geschrieben sind. Und ich hoffe sehr, sie nimmt sich die zu Herzen, sie liest die mal durch. Und ich halte aber einfach nichts davon jetzt irgendwie, dass das alle dann auf die Person losgehen, weil ne, das wird auch wieder einfach nicht hilfreich sein. Und wo ich aber immer sehr offen dafür bin, ist, wenn sich BehandlerInnen zum Beispiel bei mir melden und sagen, ich möchte gern gewichtsneutral oder gewichtsneutraler praktizieren. Und ich bin da immer sehr gerne bereit, ins Gespräch zu gehen, Quellen zu empfehlen, Fragen zu beantworten. Also gerne bei mir melden, wenn dich das anspricht. Und wenn du dir unsicher bist, ob du Grenzen setzen darfst, dann möchte ich dich nochmal daran erinnern, warum denn Grenzen wichtig sind. Grenzen sind wichtig, weil sie ein Selbstschutz sind. Sie schützen unsere geistige und körperliche Gesundheit. Und Grenzen zu setzen zeigt, dass wir uns selbst respektieren und Wert auf unsere Bedürfnisse legen. Also Grenzen setzen ist auch ein Zeichen von Selbstrespekt. Was ich auch ganz spannend als Gedanken finde, dass Grenzen unsere Beziehungen verbessern. Weil klare Grenzen zu setzen fördert gesunde und respektvolle Beziehungen insofern, weil ja die Person gegenüber weiß, sie kann sich auf dich verlassen, sie weiß, woran sie ist. Und das gibt der Person natürlich auch wieder Sicherheit. Beispielsweise zu wissen, was du von einem bestimmten Thema hältst oder wie du mit bestimmten Themen umgehst. Und dann ist es halt auch wieder so, damit kommen wir jetzt zu Teil 2 dieser Podcast-Episode, dass es manchmal einfach auch gar nicht sinnvoll ist, zu diskutieren. Und gerade Diskussionen über Ernährung und Gewicht, die können in bestimmten Situationen ja sehr unangenehm sein, aber vielleicht sogar auch unproduktiv oder sogar schädlich. Und da gibt's so ein paar Aspekte, wie beispielsweise eine hierarchische Situation. Also wenn du in einem Arbeitsumfeld bist, wo eine strenge Hierarchie herrscht, ich habe das immer wieder von HörerInnen, die mir das zurückmelden, beispielsweise die in einem Krankenhaus arbeiten und die dann einen Vorgesetzten haben oder eine Kollegin, die in der Hierarchie weit über ihnen steht und die dann Körper und Gewicht kommentiert, dann kann es auch einfach riskant sein, offen dagegen anzugehen. Und manchmal ist diese Angst vor den beruflichen Konsequenzen oder auch einem schlechten Arbeitsklima wirklich gerechtfertigt. Und dann ist es oft klüger, so eine Diskussion zu vermeiden. Und dann kannst du beispielsweise das Thema wechseln oder dich höflich aus der Situation entfernen. Und genau das Gleiche ist im Bildungsumfeld. Je nach LehrerIn oder ProfessorIn und deren Perspektive, ne, kann es schwierig sein, da die eigene Meinung vielleicht offen anzusprechen. Auch wenn es natürlich wünschenswert wäre. Ne, und auch hier kann beispielsweise das Wechseln eines Themas oder das Verlassen der Situation die bessere Wahl sein. Und wo ich auch immer dir empfehlen würde, dich nicht auf eine Konfrontation einzulassen, ist, wenn du schon befürchten musst, dass dich das vielleicht emotional überfordert. Also wenn du oder auch die andere Person emotional überfordert seid. Und ich meine das jetzt gar nicht abwerten, sondern wir sind sehr schnell mit allen möglichen Dingen emotional überfordert, wenn du beispielsweise so ein unangenehmes Gefühl hast oder mit manchen Personen ist auch eine vernünftige Kommunikation einfach gar nicht möglich. Dann ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, sich in Gespräche verwickeln zu lassen, die man dann gegebenenfalls gar nicht gut verkraften kann oder die Stress auslösen oder verstärken. Das kann immer sehr viel mehr schaden als nutzen. Und du weißt, dass die mentale Gesundheit immer vorgeht. Und gerade wenn du so das Gefühl hast, oh, ich komme jetzt hier vielleicht in eine Triggersituation. Wenn bestimmte Diskussionen alte Wunden immer wieder aufreißen könnten, dann ist es oft besser, sich selbst zu schützen und die Diskussion zu umgehen. Und das hat auch nichts mit Feigheit zu tun, sondern das ist Selbstschutz. Und Selbstschutz ist auch wieder eine Form von Selbstfürsorge. Wenn dir andere Menschen grundsätzlich nicht mit Respekt begegnen oder wenn du in einer unsicheren oder feindlichen Umgebung bist, oder vielleicht ist auch die Person grundsätzlich gar nicht bereit oder fähig, deine Perspektive zu verstehen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass die Diskussion eskaliert und dass es dann in persönliche Angriffe übergeht. Also so dieser, geht's dann oft so schnell unter die Gürtellinie. Das musst du dir nicht geben. Oder auch wenn du mit Fremden oder mit Personen sprichst, die du gar nicht so gut kennst und beispielsweise schwer einschätzen kannst, wie die jetzt auf dieses Thema reagieren oder in welche Richtung dann diese Diskussion gehen wird, kann es auch in dem Fall sicherer sein, das Thema zu wechseln oder höflich aus der Situation rauszugehen oder nicht höflich. Also je nachdem, was sich für dich in dem Moment richtig anfühlt. Oder wenn halt eine Person trotz wiederholter Klarstellung immer wieder deine Grenzen überschreitet, dann ist halt die Frage, macht es noch Sinn, mit dieser Person weiter zu diskutieren? Was viele meiner Klientinnen besonders auch mir so rückmelden, ist so diese Unsicherheit oder ein mangelndes Wissen, dass ich jetzt irgendwie hier ein neues Thema habe oder dass ich dieses Anti-Diät-Thema allgemein oder dass ich jetzt das Konzept von Health at Every Size, die Prinzipien gar nicht so richtig gut erklären kann oder wie sich Kommentare zu Körper und Gewicht vielleicht negativ auswirken können. Dann kann es sein, dass wenn das relativ neu für dich ist, dass du dich möglicherweise noch nicht sicher genug fühlst, um darüber zu diskutieren. Und dann musst du das auch nicht. Also du musst auch nie diskutieren. Du kannst auch immer sagen, ich möchte das nicht, bitte respektiere das, können wir das Thema wechseln. Und es kann in solchen Fällen natürlich auch hilfreich sein, erstmal ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen mehr zu lesen, sich ein bisschen besser vorzubereiten, um so eine eigene Sicherheit zu bekommen, bevor man sich da auf Diskussionen einlässt, wenn man möchte. Also du musst nicht diskutieren, aber du kannst es auch mal üben. Nur für dich alleine in deinem kleinen Kämmerchen kannst du auch mal was laut aussprechen. Oder vielleicht sogar vorm Spiegel und einfach mal gucken, wie fühlt sich das an, wie hört sich das an, wie fühle ich mich damit. Und was auch immer so eine Sache ist, ist Zeitmangel. Also wenn die Situation oder der Zeitpunkt nicht geeignet ist für eine tiefergehende Diskussion und du eventuell mehr Fragen als Antworten erzeugen würdest und dann vielleicht sogar darauf hinauslaufen würde, dass du irgendwie unglaubwürdig wirkst oder ja widersprüchliche Dinge sagst, dann würde ich auch immer sagen, nee, in dem Moment ist einfach eine Diskussion, wenn da keine Zeit ist, auch wirklich darauf einzugehen, nicht sinnvoll. Das sind jetzt natürlich nur ein paar Beispiele, da gibt's auch immer noch mehr. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass immer du selber entscheidest, was möchte ich denn gerade und was tut mir gut und was dient mir jetzt auch gerade. Und ich möchte gerne, weil es ja um Kommunikation geht und die Macht der Sprache, auch nochmal ganz kurz zum Schluss ansprechen, was denn so die Schritte sind zum wirkungsvollen Grenzen setzen. Ich denke, es fängt immer an mit so einer Selbstklärung. Also mach dir klar, welche Grenzen für dich wichtig sind. Ja, wo sind denn überhaupt deine Grenzen? Was ist für dich okay und was nicht mehr? Also frag dich, was ist mir wichtig? Welche Situationen bringen mich aus dem Gleichgewicht? Wann fühle ich mich vielleicht unwohl oder sogar ausgenutzt? Und dann der zweite Schritt ist in meinen Augen da wirklich klar und direkt zu sein. Also verwende klare, direkte Sprache. Beispiel, ich fühle mich unwohl, wenn. Oder ich möchte darüber nicht diskutieren. Bitte respektiere meine Entscheidung. Ich möchte das nicht. Das tut mir nicht gut. Und wenn du möchtest, kannst du dann auch die Konsequenzen benennen. Also erklär, was das für dich bedeutet, wenn deine Grenze nicht respektiert wird. Das musst du aber auch nicht. Also du musst nichts erklären, du musst nicht diskutieren und du musst auch nichts erklären. Aber du kannst es natürlich sagen. Zum Beispiel, wenn du weiterhin drauf bestehst, das zu kommentieren oder über dieses Thema zu reden, dann werde ich das Gespräch beenden. Oder falls du das nicht respektierst, dann werde ich die Situation verlassen. Und ich habe jetzt zweimal das Ich so betont, weil das ist auch so ein Impuls von mir, verwende ich Botschaften. Statt der anderen Person Vorwürfe zu machen, das ist immer solche oft so generalisierte Dinge. Du sagst immer das oder du glaubst immer das. Na, lieber Ich-Botschaften verwenden, um eigene Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. Beispielsweise, ich fühle mich gestresst, wenn, oder ich brauche gerade ein bisschen Raum, um nachzudenken. Ich fühle mich damit gerade unwohl. Und denk auch immer daran, dass eine nonverbale Kommunikation ja auch sehr, sehr mächtig ist. Also deine Körpersprache, dein Tonfall, die unterstützen auch immer deine Botschaft. Das heißt, wenn du eine klare Botschaft rüberbringen willst, dann, auch wenn du dich nicht so fühlst, stell dich aufrecht hin, Schultern zurück, mal wirklich Brust raus und sag in einem festen, aber freundlichen Tonfall, was Sache ist. Und das wird dich, auch wenn du dich vielleicht gar nicht so fühlst, dabei unterstützen, wirklich deinen Standpunkt auch klar zu machen. Und du musst nicht unfreundlich sein, wenn du das nicht möchtest. Du kannst es natürlich. Es kommt immer auf die Situation an, es kommt immer auf dich an, es kommt auf deine Tagesform an. Und wichtig ist, Grenzen setzen, das ist ein Lernprozess. Sei geduldig, sei freundlich mit dir selbst, während du daran arbeitest. Und denk daran, dass dein Wohlbefinden an erster Stelle steht und du überhaupt gar nicht verpflichtet bist, dich auf Gespräche einzulassen. Vor allem nicht auf solche, die dir schaden könnten. Und ich kann dir nur sagen, je öfter du die Grenzen setzt, umso einfacher wird es. Und start am besten mit so kleinen Grenzen, die dich, also die handelbar sind, und dann arbeitest du dich so langsam zu größeren vor. Also ich habe da wirklich schon ganz, ganz tolle Entwicklungen auch miterleben dürfen, die mich da ganz, ganz arg gefreut haben. Und natürlich sehe ich auch das an mir selbst, wie ich da immer besser werde, Grenzen zu setzen, ruhig auf meinen Standpunkt zu beharren, Neugierde zu wecken und dann auch immer wieder so ein kleines Samenkörnchen zu sehen, um dann eventuell doch mal Menschen einzuladen, ihre Perspektive zu ändern. Und ich kann dir nur raten, bleib ruhig und bleib beharrlich, auch wenn die andere Person deine Grenzen nicht sofort akzeptiert. Wiederhole deine Grenze, falls es notwendig ist, und du kannst es machen, ohne dich zu rechtfertigen. Du kannst es machen, ohne dich zu entschuldigen. Und wichtig ist aber, wenn du für deine Grenzen einstehst, dann denk vielleicht auch mal im Vorfeld darüber nach, welche Konsequenzen du bereit bist zu ziehen, um deine eigene Grenze zu schützen. Und was ich so im Laufe der Jahre jetzt gemerkt habe, du wirst niemanden überzeugen können. Wenn mir jetzt vor 10 Jahren irgendwie jemand gesagt hätte, ich habe mal einen Podcast, der heißt "Iss doch, was du willst", oder ich habe mal ein Buch geschrieben mit "Gesundheit kennt kein Gewicht", ja, da hätte ich dann auch eher gesagt, ja, und die Erde ist eine Scheibe oder was. Also ich hätte es nicht geglaubt. Aber so ist es. Also Perspektiven verändern sich, Grenzen verändern sich. Und das darf auch alles so sein. Und du darfst das wirklich täglich so entscheiden, wie das gut für dich ist, wie das passend für dich ist. Und ich wünsche dir da viel Erfolg dabei und immer wieder üben. Ich kann es nur betonen, immer wieder üben. Mach das für dich selbst. Mach das, wenn du alleine bist. Mach das nach der Situation. Überleg dir, wie du gerne reagiert hättest. Spiel es in Gedanken durch. Und ich verspreche dir, es wird immer einfacher. So, ich fasse nochmal zusammen. Und wie gesagt, das sind alles nur Impulse. Du suchst dir raus, was für dich passt. Und das kann von Person zu Person unterschiedlich sein und auch von Tag zu Tag. Du hast 4 Möglichkeiten mit einer solchen Situation umzugehen, wenn jemand beispielsweise deine Ernährungsweise oder deinen Körper kommentiert. Du kannst erstens die Situation verlassen oder von vornherein vermeiden, wenn es geht. Du kannst zweitens das Thema wechseln. Du kannst drittens zum Nachdenken, zum Reflektieren anregen. Und du kannst viertens auf Konfrontation gehen. Wenn du dich fragst, ob du Grenzen setzen darfst, dann mach dir nochmal bewusst, warum deine Grenzen wichtig sind. Grenzen bedeuten Selbstschutz, Selbstrespekt, Selbstfürsorge und sie führen oft auch zu besseren Beziehungen. Und du kannst auch dir immer wieder überlegen, bin ich gerade in einer Situation, in der eine Diskussion nicht sinnvoll ist. Es können beispielsweise Hierarchien im Arbeits- oder Bildungsumfeld sein. Es können emotionale Überforderung sein oder Triggersituationen. Es kann sein, dass wenn dir immer wieder mal jemand mit Respektlosigkeit begegnet oder du in einer unsicheren oder feindlichen Umgebung bist, wenn du noch nicht genug Wissen hast oder unsicher bist, ob du es schon hast, oder wenn einfach keine Zeit da ist, dann bist du eventuell in einer Situation, in der eine Diskussion nicht sinnvoll ist und du musst auch einfach nie diskutieren und du musst dich auch nie erklären. Denk dran, dass Grenzen setzen ein Lernprozess ist und sei möglichst geduldig und freundlich zu dir selbst, während du dran arbeitest. Und ganz wichtig, denk dran, dass dein Wohlbefinden immer an erster Stelle steht und du nicht verpflichtet bist, dich auf Gespräche einzulassen, die dir schaden könnten. So, dann hoffe ich, dass du heute ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter, da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei, dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.